Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Leseohr. Orbit heisst Sendung, jeden vierten Freitag von 8 bis 9. Wir besprechen heute Milchblume von Thomas Seltner, erschienen im Picus Verlag. Milchblume von Thomas Seltner, erschienen im Picus Verlag in Wien. Der Schauplatz von unserem Buch Milchblume ist in Leg, einem kleinen Dorf in Österreich. Es sind die späten 50er Jahre, aber in diesem Dorf hat man das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben ist. Die meisten Leute sind Bauern, gehen Tag aus, Tag ein ihrer Arbeit nach, außer am Sonntag, da geht man in die Kirche. Im Mittelpunkt von unserem Geschehen ist der Jakob, der älteste Bub von den Seifritz-Bauern. Für alle im Dorf ist er aber vor allem der Dorftotel. Man versteht ihn nicht so recht bei seinen Sachen, die er den ganzen Tag treibt. So fängt auch das Buch mit gerade so einer Begebenheit an. Jakob trug ein wackeliges Blechgestell auf dem Kopf und ging rückwärts. Ein breites Metallband umfasste nicht nur seine Stirn, sondern auch versehentlich eingezwängte Strähnen seines struppigen, flachsblonden Haars. Die Haarspitzen kitzelten Jakob im Gesicht, besonders um die Nase und an der Oberlippe. Am Metallband hatte er ein ausladendes Gestänge befestigt und daran den runden Rasierspiegel seines Vaters, des Seifritz-Bauern. Jakob selbst hatte sich die spektakuläre Vorrichtung ausgedacht, so konnte er im Spiegelbild sehen, wohin sein Weg ihn führte. Schließlich wollte er sich das Verkehrtgehen nicht unnötig erschweren. Das ist jetzt ein Zitat vom Anfang vom Buch von Milchblume gewesen. Und das ganze, die ganze Geschichte jetzt am Anfang endet, wie so oft, wenn der Jakob den Gewunder treibt im Unglück. Der Bürgermeister und der Wirt, welche zur gleichen Zeit auf der Jagd gewesen sind, versuchen am Jakob sein Gestell vom Kopf zu schiessen, was in einem Unfall endet. Man schweigt sich über die Ereignisse wie so oft in dem Dorf aus und gibt am Jakob die Schuld. Die Seifritz Bauernfamilie wohnt sechste Höhe auf dem Hof. Drei Generationen leben da auf kleinstem Raum zusammen. Das sind vier Kinder, die Eltern und Großeltern. Es geht her zu und her auf dem Hof. Nicht nur, dass die Arbeit beschwerlich ist, sondern es gibt auch Schläge vom Vater, wenn das eine oder das andere nicht klappt. Weil der Vater hat sie auch nicht anders gelernt. Die Gewaltbereitschaft scheint sich aber nicht auf den Jakob vererbt zu haben. Weil jedes Mal, wenn er in einen Streit geratet, wird er von einer Art Lähmung bestiegen, die es ihm unmöglich macht, sich zu wehren. Im Allgemeinen freut man sich, wenn der Sommer vorbei ist. Klar kommt der kalte Winter, mit ihm aber auch Zigeuner, die ihr das Winterquartier beziehen. Man hat ein sehr zivilspältiges Verhältnis zu ihnen. Zum einen macht man sie nicht, weil man Angst hat, dass man bestohlen wird. Zum anderen sind sie aber grosse Hilfe bei der Arbeit auf dem Hof und sorgen mit ihnen fest für ein bisschen Abwechslung im eintönigen Alltag der Bauern. Jemand, der unserem Jakob näher steht, ist der Zigeuner Fabio. Er ist eine Art Lehrer vom Jakob und haltet ihn nicht verrückt wie alle anderen. Er ist es auch gewesen, der am Jakob das Leben gerettet hat, als er krank war, und zwar mit der Milchblume. Die Milchblume ist eine Art Penicillin oder eine Übernahme für den Pilz, wo man Penicillin daraus herstellt. Jemand, der unserem Jakob auch am Herzen liegt, ist seine Schwester Silvia. Sie ist die einzige von der Familie, die zu ihm hebt. Kann es aber nicht zeigen, sonst gibt es wieder eins vom Vater. Was die zwei verbindet, ist aber mehr als nur geschwisterte Liebe. Und zum Eklat kommt es, wo ein Teil von der Familie am Sonntag in der Kirche ist. Tochter wird vom Vater daheim vergewaltigt. Jakob spürt, dass etwas nicht in Ordnung ist, mit seiner Silvia, und stürmt heim, um nach ihr zu schauen. Wo er die ganze Szene sieht, rächt er sich, indem er den Vater mit einer Kralle kastriert. Von dieser Tat flüchtet der Jakob angeschossen im Wald. Das war jetzt mal eine kurze Einleitung in die Geschichte von der Milchblume. Und ich komme jetzt eigentlich schon in die Befindlichkeitsrunde von unserem Buch. Wie ist es euch ergangen? Hat man es schnell gelesen? Ist es ein strenges Buch gewesen? Oder wie ist es euch gegangen? Alle?
Gut, lange Lektüre ist es ja nicht bei 200 Seiten. Klar hat mir die Geschichte gefallen von dem zappeligen, sprunghaften, lebhaften Jakob. Und den derben Bauern und Bäuerinnen natürlich auch. Obwohl die Story jetzt vom nicht viel hergibt, nicht viel Handlungsspielraum, aber es ist oft gut beschrieben und die ganze Lebenswelt in den 50er Jahren mit den Bauern und dem Inzest, der angetönt wird, und ist sehr gut geschrieben. Auf den letzten Drittel habe ich dann ein bisschen langatmig gefunden. Den Dreh habe ich noch gut gefunden, die Überraschung in der Geschichte, wo sich herausstellt, dass der Jakob ein Zigeuner ist. Aber dann die Geschichte mit der Großmutter und dem Wald, das hat mich dann ein bisschen langfertig gedunkt. Und zum Schluss finde ich jetzt wirklich an der Grenze dann zum Kitsch. Aber alles in allem hat mir das Buch gut gefallen.
Also für mich war es ein emotionales Erlebnis, ist ein Bangen und Hoffen mit dem Held, mit dem Jakob. Ist das Buch, das man so zu einem lauschenden Kind gemacht hat. Es hatte ein bisschen einen männlichen Charakter gehabt. Ich war recht verzaubert. Und so am Ende des Buches, als ich das auch ein bisschen reflektiert und mir das mal durch den Kopf gelassen habe, habe ich mich zum Teil gefragt, warum. Weil das Ganze ist sehr dick aufgedreht und sehr derb und schrill und laut und manchmal hat man es ein bisschen platt. Aber gleich hat es so einen Zauber versprüht und wir kommen mir da noch auf eine Spur, was ist denn. Ich glaube, alle, von denen haben wir es noch nicht gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr das Buch auch noch gefallen hat.
Natürlich, du hast recht. Auch ich bin dem Zauber, dem Märchenhaften erlegen. Mir ist es ähnlich gegangen, wie der Robert am Anfang gesagt hat, man weiß sich gar nicht so ganz klar, in welcher Zeit das Buch spielt. Ich habe zwar gelesen auf dem Deckel in den 50er Jahren, aber so, wie die Bauern beschrieben sind, hätte es auch 58 sein können. Also, es ist tatsächlich so ein bisschen die Welt, Zeit stehen geblieben. Und ich gebe aber auch am Alain recht, es ist ein bisschen dick aufgetragen, hat Simon nicht gesagt, ja? Es ist geballt, es hat viel Geschichten, die sich zum Teil auch so ein bisschen rangstrittig machen, weil sie so Schlag auf Schlag kommen. Aber der Jakob ist ein Träumer, wo man muss gerne haben. Also sowohl wenn über ihn geschrieben ist, wie auch wenn er erzählt aus seiner Sicht. Das ist ein sehr eleganter Kunstgriff in dem Buch, dass der Jakob immer selber zu Wort kommt, wie es in ihm innen aussieht, wie er die Leute sieht. Und ich finde das sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert.
Ich finde auch, es ist ein sehr vielschichtiges Buch. Es gibt viele Geschichten, wo man kann mitverfolgen kann. Und es gibt aber auch noch so eine Unterschicht. Also, am Anfang fängt das ja alles so mit einem ruhigen Dorf an. Man erfährt immer mehr, wie das verwoben ist. Und es für mich ist sehr vielschichtig. Und was auch noch etwas ist, du hast schon Märchen angesprochen. Es ist für mich tut der Autor sich so ein bisschen mit Genres jonglieren. Es ist, zum einen ist es ein Krimi, zum anderen ist es ein Liebesroman, ein Heimatroman. Und auch ein Märchen. Klar, also, den Schluss kann man als realistisch gar nicht wahrnehmen. Also, das ist kein realer Schluss. Aber ich denke, dass, es funktioniert, das Buch. Also, es hat genau eigentlich die Stimmung erzeugt, die der Autor hat wollen. Von dem her, finde ich das nicht unbedingt. Für mich ist es ein viel gut Buch gewesen. Also, das ist ein Happy End. Das ist auch mal schön. Also ein Buch, das ein Happy End hat und man nachher so das Gefühl,
Ja, absolut. Und für mich hat aber das Buch überhaupt keinen komplexen Charakter. Oder, er ist mal im Stall und dann ist er mal da, mal dort. Und es passiert eigentlich alles schön linear und man kann auch gut folgen. Man hat nie das Gefühl im Buch, dass man muss überlegen, wo stehe ich jetzt. Und man kommt einmal schnell wieder rein, wenn man das Buch mal weglässt. Es ist relativ einfach, auch gestrickt, halt ein Stück weit auch so wie das Leben und die Leute, die gestrickt sind.
Rein von der Handlung ist ganz bestimmt kein kompliziertes Buch. Rein von den Themen, die er anspricht, finde ich, haben sie durchaus sehr viel Gehalt und sehr viel Tiefgang.
Obwohl von den Themen her finde ich es, finde ich so ein bisschen die Allerweltsthemen. Also Inzest, ja gut, ist ein Thema, aber das ist auch schon ganz, ganz in vielen Büchern kommt das vor und dann Liebe kommt vor und von den Themen her ist interessant und es tut auch so ein paar grosse Themen ansprechen, aber mich dunkt es nicht sehr detailliert, mehr so ein bisschen plakativ auch und offensichtlich.
Also es hat natürlich verschiedene Ebenen, zum Beispiel schon von der Zellstruktur. Authentisch wird mal in der dritten Person über Jakob geredet, es wird in Ich-Form geredet und es gibt noch so eine Meta-Ebene, wo der Jakob zum Leser redet, oder? Und das Ganze hat auch noch so einen pädagogischen Charakter, also so einen philosophischen Charakter, hat man noch das Gefühl. Das ist jetzt etwas, was man jetzt nicht gross angesprochen hat. Also es gibt so gewisse solche Lebensphilosophien, die irgendwie noch schön sind, noch wohltuend sind, so eine warme Dusche. Gleichzeitig, wenn man sich dann ein bisschen überlegt, denkt man, ja, es ist also die Geheimnisse der Liebe, die da von der Grossmutter, wo er seine Geschichte wieder entdeckt, die seine Grossmutter ihm weitergibt, ist eigentlich ein bisschen banal, oder?
Ich würde jetzt mal so ein bisschen die Geschichte aufrollen, dass man so ein bisschen Charaktere rausgespürt, wie das zu dem Ganzen kommt, zum tragischen Ereignis eigentlich schlussendlich. Der Jakob, wir haben es schon angesprochen, Dorftrottel, können wir mal vielleicht genauer beschreiben, so ein bisschen mehr feinstoffliche. Und wieso ist er so? Also meine, wieso ist er so verträumt? Also hat für mich am Anfang gar keinen Sinn gegeben. Ich meine, nach dem zweiten Mal ist für uns nicht klar, dass er eins auf den Deckel überkommt, wenn er irgendwie so viel Seich macht und wo sich auch nicht träumt und nicht das macht, wo ihm die anderen sagen. Wieso macht er das?
Also es gibt einmal die Dorfgemeinschaft, oder die ist stumpf, die ist unglücklich, die ist gewalttätig, die ist hilflos, die ist irgendwie ausgeliefert und er ist irgendwie der, fühlt sich dort nicht zugehörig, oder? Und er ist irgendwie, hat so ein kindliches Verhalten, ist auch immun gegen viel Demütigung, gegen Entwürdigung, gegen die Gewalttätigung, kann den Moment sehr gut nehmen. Und dort in diesem Moment versinken und ausprobieren, was passiert, wenn er so in einem Schlammloch versinkt, oder wenn er jetzt irgendwie barfuß über die Matte geht. Und dann kommt ja auch noch ein bisschen die andere, die etwas Ähnliches verkörpern, also das Panda von der Dorfgemeinschaft, das sind die Zigeuner, oder? So ein das Panda von dem, etwas, wo man Einklang mit der Natur, mit seiner Seele lebt, oder?
Ja gut, das stellen wir uns jetzt natürlich so romantisch vor, gerade jetzt bei diesen Zigeunern. Aber was der Jakob eben wirklich macht, und das reizt ja die anderen aufs Blut, er probiert das aus, wo alle schon immer Wunder genommen hat. Er probiert es einfach aus. Und in seiner Rolle, die er hat, kann er die Sachen machen. Und ich glaube, manche einen beneidet ihn auch drum. Und wie das immer ist mit dem Neid oder mit etwas, wo man nicht kann, damit umgehen kann, man macht es einfach ab, man macht es schlechter, als es ist. Also, es hat sehr viel mit Neid und Missgunst auch zu tun. Und er flüchtet auch ein Stück weit in seine Gedanken und in seine heile Welt ein Stück weit. Also, er ist der, der mit den Kühen kann reden, mit den Tieren kann reden. Wo grundsätzlich ein gutes Wesen kann bewahren, trotzdem, dass es so dumpf und so eintönig um ihn herum ist. Er ist einfach ein extrem sensibler Typ, wo auch Sachen wahrnimmt, wo an den anderen einfach, die kommen schon abgestumpft aus der Welt, in so einer abgestumpften Welt.
Wieso sind die so abgestumpft? Die Bauern, also das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen klischiert, oder? Wieso sind die so abgestumpft? Also dann habe ich mir gedacht, dass mir wirklich so ein Kontrast werden da aufzeigen, also, so ein bisschen zigeunere, freiheitsliebende, philosophische Menschen, die so viel so welterfahren sind, dann sind das die Bauern, die ein bisschen engstirnigen, schon ein bisschen überzeichnen.
Ja gut, sie haben auch nicht so viele Möglichkeiten, also ich denke, einerseits hat sicher viele, wo auch nicht so besonders die Geschleusten sind und andere, die haben die Möglichkeiten nicht. Also es geht ums Überleben, die müssen ganz hart krüppeln und ihre Herdöpfel säen und ernten und die sind von morgen bis abends sind die am Arbeiten, damit sie genug zu essen haben, damit sie können über den Winter kommen. Und es gibt so ein Beispiel, es gibt so zwei junge Burschen, die gerne würden dem entfliehen. Die möchten unbedingt in die Stadt und die können nicht. Die sind gebunden.
Eben, sehr, sehr von Habgier
Habgier nicht prägt bei den Bauern.
Ich denke nicht mehr oder weniger, dass wir auch von Habgier und Neid prägt sind. Das kommt dann echt noch so ein bisschen üppiger daher. Bei uns ist es mehr diplomatisch, Neid und Habgier. Aber das sind ja nicht, das sind wir ja nicht anders als sie. Dann kennen sie nicht andere Eigenschaften. Es schäbt halt ein bisschen raucher und es geht auch zum Teil um mehr, oder? Wie Eva gesagt hat, du hast keine Zeit, um ein Buch zu lesen, sondern da musst du einfach die Härte im Alltag überstehen. Und nochmal, die Funktion vom Kind ist ja noch lustig, das ist ja, der Jakob ist der älteste, 6 Jahre älter als älteste Kind in der Familie, also ist 22, im Buch haben wir auch den Eindruck, er ist viel jünger. Und, ist ja nicht gerade ein Findelkind, aber ist im Babyalter von den Eltern weggenommen worden. Und der Bauer hat dann das, im Alter von 3 Jahren, hat dann das aufgenommen, das Kind, und sicher auch mit der Motivation, dass das nur ein Knecht, also nicht gerade ein Knecht wird, sondern aber einer, der hilft auf dem Hof und das, ich denke, das ist da ist der Bauer ein bisschen enttäuscht worden. Also er hat dann einen Tagträumer bekommen, was alles andere im Kopf gehabt, als einfach seriös und obwohl er gern schafft und gut schafft, aber er war wahrscheinlich ein bisschen überfordert gewesen von dem Bauer, und da spielt natürlich auch eine grosse Enttäuschung dann mit beim Bauer.
Aber sie sind natürlich schon ein durchwegs negatives Bild von der Dorfbevölkerung entzeichnet. Also es ist einfach wirklich, sie ist verkrustet, ein missgünstiges, einfach, sie gefangene Leute, oder? Und es ist doch das Bild von der Verkrustung, oder? Von Leuten, die einfach seit Hunderten von Jahren auf der gleichen Scholle sind, von Feindschaft, also über die Jahrhunderte hinweg ziehen, von Gewalttätigkeiten, von Perversionen, die über Generationen weitergegeben werden, und einfach der Sumpf, das verrostete, verrottete, vermoderte, oder? Wo einfach schon sehr einseitig gezeigt wird. Das ist wirklich lieblos.
Also, klar, aber so ein Buch könnte man jetzt zum Beispiel auch über den typischen Zürcher Stadtbewohner schreiben. Also, wir können alles überspitzen, wir können sagen, er konsumiert nur Gurke, ist nur gestresst, ist nur am Musikeln, nur im Ausgang. Also, das sind so die Überzeichnungen. Es entspricht wahrscheinlich nicht der Landbevölkerung, in den 50er Jahren nicht. Die werden auch ihre ruhigen Minuten haben, mal eins essen, mal etwas trinken und es gemütlich haben. Und nicht jeder Bauer ist oft steigt gerade auf seine Tochter rauf. Aber es ist natürlich, es ist in dieser Radikalität, hat es mich auch sehr, sehr beeindruckt.
Eben, spricht ein Stück weit auch wieder darum, dass es so ein bisschen in der Märlischare ist. Also, man überspitzt die Geschichte, damit sie das ist, was sie ist.
Genau, und schafft,
Dorf ist das Böse,
oder? Und schafft klare Verhältnisse von Gut und Böse.
Wieder zurück in der Geschichte. Milch, Blume. Wir sind jetzt in einem archaischen Dorf, die Leute sind sehr verkorkst, die meisten sind Bauern. In dem Dorf lebt der Jakob, ein junger Mann, ein bisschen ein Träumer, haben wir schon herausgefunden, ein bisschen Freidenker. In dem Dorf passieren allerhand Sachen. Also, nicht nur der Hauptstrang von der Geschichte, wo wir in der Zusammenfassung gehört haben, wo sehr tragisch endet, sondern auch, es gibt ein bisschen Nebenschauplätze. Der eine ist auch der mit den Kühen. Kannst du etwas erzählen über Kühe?
Ja, über Kühe. Es werden einfach immer wieder geschämte Kühe aufgefunden. Meistens finden sie den Jakob, und der leidet dann auch gehörig, weil er ja sehr empfindlich ist fürs Schmerzempfinden und fürs Leiden von anderen Lebewesen. Und er auch mit diesen Kühen kann reden, also es geht ihm sehr nahe. Leute oder irgendjemand, man weiss es lange nicht, wer es ist, plagen die Kühe auf den Tod und lassen sie dann auf grausame Art und Weise verblüten. Das ist aber nicht das Einzige. Also die Kühe, die sind so ein bisschen Objekt des Hasses, aber auch Objekt der Lust. Mehr als ein Bauer wird geschildert, wo da gerne auch mal ein bisschen Sex mit seiner Kuh hat. Die Liselis und Meielis und so, die müssen das also anheben für noch eins. Es ist eine sehr enge Beziehung zwischen diesen Kühen und diesen Bauern.
Eben, man lebt ja sehr eng zusammen. Ist das wieder überspitzt, oder kann man sich das vorstellen? Ja. In 50er Jahren in einem Dorf, irgendwo in den Bergen,
Nein, das Ganze ist natürlich schon stark ein Tobak, oder? Also ich will das nicht irgendwie sagen, dass das die Regel ist auf einem Bauernhof, oder? Nein, überhaupt nicht. Das Ganze ist wirklich einfach eben ein satirisch oder einfach halt auch kritisch dargestellt, eben so all die negativen Seiten vom Mensch in den Bauern wird dort, all die Sünden werden dort, sind dort auffindbar, oder?
Wie Sodom und Gomorra.
Ja, Sodom und Gomorra à la Österreich oder à la Schweiz. Sie können gerade so gut in der Schweiz spielen.
Ich habe auch nicht gewusst, dass es in Österreich handelt. Ich habe immer vorausgesetzt, dass es in der Schweiz handelt.
Ja, und immer alles im Schein eben von der Gutbürgerlichkeit, von der Frömmigkeit, ist alles, und der Pfarrer. Also es ist so, von außen wäre es auch ein postkartenreifes Dorf, aber der im Detail ist es wirklich eben Sodom und Gomorra.
Genau. Aber jetzt gibt es noch, mit den Kühen gibt es jetzt noch die Geschichte, dass der Jakob geht dann erst zu so einer Kuhli und besucht sie dann aber auch einmal, wie denn das ist. Also das ist ja dann auch, also irgendwelche sexuellen Handlungen.
Nein, das stimmt nicht. Er ist sich amigs nicht sicher, ob er während dem Träumen Sachen macht, die er sich nachher nicht mehr daran erinnern kann. Er will wirklich ausprobieren, ob er in der Lage wäre, anderen Kuh so viel Schmerzen zuzufügen. Er zieht sich Blut aus, steht auf dem Schemel, steht hinter so einer Kuh und hat einen Stecken in der Hand und merkt dann, er könnte es nicht.
Aha. Ja, und die bösen Buben vom Lagerhof, die wollen ja die wollen dann die Sachen unterschieben, die brutalen Mörder an den Kühen, und wollen dann dazu erpressen, dass sie den Hof anzünden, weil sie möchten gerne fort von dem, aus dem Dorf und möchten gerne Versicherungssummen abkassieren. Und die nehmen mehr als eine, nehmen die Gehörig in die Mangel.
Genau. Und wie kommt denn das raus mit dem Brand? Also es gibt ja dann tatsächlich einen Brand, der Bauernhof wird angezündet, es gibt einen grossen Auflauf, alle Leute kommen. Was passiert da? Also der Jakob ist da auf einmal auch auf der Szene und rettet dann die Kühe und gilt als erstmals erst als Held.
Ja, ein mieser Komplott halt mit einem Kutter, der umgeklaut wird oder der Brandstelle gefunden wird, und zum Glück glaubt es dann niemand recht. Also das ist ja die erste Hälfte von diesem Buch, ist ja äußerst beklemmend. Also ich glaube, wenn es so weitergegangen wäre, hätte das fast nicht können fertig lesen, weil der wird erstmal Strich und Faden wird der belagert. Und wir hat wirklich so bedauern mit dem Jakob, der doch so eine reine, schöne Seele hat, oder? Und von diesen kuhäugigen Bauern einfach dermassen gequält wird, oder? Und dann ist eben schon so ein bisschen, wo das ein bisschen anfängt. Eben ist ja die Geschichte von der Befreiung, von der Emanzipation. Und dort, wo natürlich ihm selber auch, wo man so, die warmen Gefühle entstehen.
Ja gut, also so viel, er handelt er nicht anders, als er sonst gehandelt hat, er handelt ja immer fürs Gute, also seiner Überzeugung nach. Und sein erster Impuls ist einfach, er hört die Tiere schreien im Stall und rennt dort rein. Also er kann gar nicht anders, er muss die Tiere retten. Das ist ja sehr aufrichtig, er bringt sich selber ja, er holt sich Verbrennungen, fast eine Rauchvergiftung, also er riskiert sein Leben für die Tiere. Und die, das ist das eine, die könnten gerettet werden, aber es gibt ja tatsächlich ein Leich nach dem Brand.
Genau, also der Grossvater von der Huber-Buben, nein.
Lagler,
eben, das bei zu der Huber-Familie kommen wir auch noch. Der Lagler-Buben, der verbrennt ja im Feuer. Huber, Buren, das ist ja dann auch noch so eine Seitengeschichte, wo mich eigentlich mehr amüsiert hat.
Ja, es wird ja eigentlich dann zur Hauptgeschichte. Weil der Seibritz-Bauer, bei dem, wo der Jakob aufgewachsen ist, der tut ihn dann verdingen an Huber-Bauer als Knecht. So. Und Jakob, der schläft dann noch beim Seibritz-Bauer, schafft aber am Tag durch beim Huber-Bauer als Knecht. Und dann erfahrt man dann vor allem, dass am Huber seine Frau das Auge auf ihn geworfen hat. Und dann gibt es auch so ein bisschen Sexszenen. Also aber eher auch auf Ingo.
Eher abtönend wirkt als wirklich erfrischend.
So ein bisschen genau schildern. Also eigentlich hat die Frau
dieses
männliche Lebewesen.
Genau, also die haben anscheinend ein reges Sexleben, da die Huber. Die Familie Huber und der Jakob trampelt dann natürlich da zwei, dreimal nicht nur in das Schlafzimmer, sondern in die Küche, wo sie dann auf den Küchentisch treiben und die Fantasie dann von der Bäuerin, die schwappt dann über und dann ist der ziemlich schnell der Jakob, er ist ja auch dann alt, über 20, ist dann so ein bisschen das Objekt da von ihrer Begierde und dann gibt es so zwei, drei Szenen im Buch, wo das beschrieben wird, und das ist dann aber eher so ein bisschen abtönend und grusig als erfrischend. Also, aber das ist ja dann eigentlich so sein Lebensinhalt, oder? Als Knecht bei dieser Bauernfamilie. Und dann gibt es ja noch die Liebesgeschichte mit der Silvia, die nebenzu läuft. Das läuft ja dann gleichzeitig. Das läuft dann parallel. Also der Übergriff, wo man kann schon sagen, von der Bäuerin auf den Jakob und natürlich Jakob, der verliebt ist in Silvia, und das ist die Tochter vom Seifritz, also eigentlich seine Stiefschwester, kann man so sagen.
Aber das weiss er ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also das weiss er ja nicht, dass es seine Stiefschwester ist, sondern das klärt sich ja nachher eigentlich erst im zweiten Teil vom
Buch. Genau, es wird ihm oft ständig gesagt, dass das seine Schwester ist und der Bauer erfährt das auch, dass der Seifritz-Bauer, dass der Jakob ein Auge auf seine Schwester geworfen hat und versucht dann das natürlich ein bisschen auszutreiben und aber die Gefühle von Jakob sind stärker und er bleibt dann bei ihr dran.
Und wie ist es denn von ihr? Also von der Silvia?
Die Silvia? Ja, Silvia wird eher so ein bisschen als passiv dargestellt. Sie ist empfänglich, aber sie kommt ja vor allem dort mal den gross, so ein bisschen unfreiwillige Szenen, wo sie vergewaltigt wird von ihrem eigenen Vater. Wo dann auch so das Ende ist dann vom Jakob, wo er sie dann auch ertappt und der Bauer, der Seifritz-Bauer abschlägt. Und ziemlich derb, auf eine derbe Art und Weise. Und dann, er muss in den Wald flüchten.
Also ich denke, es ist ja vorher schon klar. Also Silvia und Jakob, die spüren das, dass sie sich gern haben. Und Silvia outet sich quasi in dem Moment, wo Jakob mitten im Winter auf dem Baum hochklettert, weil er will am Himmel näher kommen. Das ist auch eine von seinen Aktionen. Und er ist dann ziemlich weit oben auf einem dünnen Ast und der schwankt auch ganz fest im Wind. Und Silvia hat Angst um sein Leben. Und als er dann jetzt auf dem Baum wieder runterkommt, gibt es ihm eine Ohrfeige. Und die heftige Reaktion von der sonst so zierlichen und feinen Silvia tut eigentlich, also wenn man ein bisschen feinfühlig wäre, das sind ja Gott sei Dank die anderen nicht, hat jeder gemerkt, dass das mehr ist als einfach nur eine Schwester, die sich ein bisschen Sorgen gemacht hat. Also der Jakob, also der bei dem ist angekommen. Und das ist so ein bisschen der Schlüsselmoment, wo er weiss, oder wo er zu hoffen wagt, dass es eben nicht nur seine Gefühle für die Silvia sind, sondern dass das auch erwidert wird. Ich glaube, er ahnt das ja.
Mhm. Ja. Eben, da kommt, also man, der ganze erste Teil vom Buch ist so ein bisschen geprägt durch verschiedenste Nebenschauplätze. Wie dem mal noch der Pfarrer vorgestellt, also das ist auch ein ganz ein grusiger.
Das ist ein sehr grusiger. Wo man wirklich so, dass man sich in die Harzberg steht, wenn der beschrieben wird, dann hat er so eine, ist entstellt, dann hat er so eine furchtbare Narbe, die man quer über das Gesicht geht. Und er versteckt seine Bösartigkeit und seine Giftigkeit unter so einem sehr, so einem pfarrherrischen Gehabe und einem süßen Lächeln. Also das ist wirklich, und der Jakob reagiert absolut allergisch auf den. Und ist für ihn der Horror, wenn er irgendwelche Dienste hat und zu dem Pfarrer muss und dann von dem so bemitleidend angelächelt wird, so wohltätig und so. Also.
Eben, dem würde man auch noch so ein bisschen grusige Daten zusprechen.
Mit ja.
Mit einem kleinen Kind. Also, das würde ich dann sofort auch geben.
Oder und er ist natürlich auch, auch bei ihm, wenn man unter der Oberfläche schaut, natürlich Sodom und Gomorra, das kommt man dann mit über, dass er da ganz tief in böse Machenschaften verstrickt ist.
Ja, und ich denke, das ist jetzt wirklich, das passt in das Konzept vom Buch rein, dass einfach so die Sesshaften, das sind so ein bisschen die grusigen, bösen, die haben schlechte Absichten, und dann natürlich auf der anderen Seite, und das ist auch noch ein grosser Nebenschlauplatz, der Fabio, der Sippenchef von dieser Zigeunerfamilie, der dann um den Bauernhof wohnt und eigentlich so ein bisschen wie der Jakob befreit auch. Wow. Wo viel mit ihm zu tun hat, sich mit ihm abgibt, auch intellektuell, ohne dass er überheblich ist. Aber das ist eigentlich so, das sind so ein bisschen Befreier auch vom Jakob. Und dann auf der anderen Seite ist der Pfarrer ganz ein Grusiger, und der Bürgermeister, der auch nicht ganz der Hellste ist, und der Wirt und die beiden Bauern, wo beide auch. Und ich denke, das ist so ein bisschen das Konzept vom Buch, und das ist vielleicht auch, da könnte man ja noch kritisch drauf eingehen. Also da wären wirklich dann schön plakativ gut und böse gegenübergestellt.
Mhm. Hören wir ein Stück Musik und dann tun wir mal noch so ein bisschen, kommen wir zu dem nächsten Teil vom Buch. Wir sind wieder zurück in die Diskussion ums Buch Milchblume von Thomas Seltner. Wir haben so ein bisschen das Dorf angeschaut, wo der Jakob lebt in den 50er Jahren. Es ist eben alles sehr, man hat wirklich das Gefühl, dass die Bauern so ein bisschen Sodom und Gomorra, so ein bisschen das Böse darstellen. Und unser armer Jakob ist dann ein bisschen ausgeliefert. Bis es eben zu dem erwähnten Eklat gekommen ist, Jakob rächt die Vergewaltigung von der Silvia, von der Vater vergewaltigt seine Tochter Silvia, und er rächt das mit der Kralle. Ja, Simon?
Ja, und zwar, was vielleicht jetzt noch ein bisschen kurz gekommen ist in der ganzen Diskussion, ist ja, dass der Aberglauben und das Leben mit der Natur und mit den Gesetzmäßigkeiten und mit den verschiedenen verschiedenen Zeiten, und da gibt es zum Beispiel die Rauhnächte, wo man nichts machen darf, wo da Geister draussen sind, oder da gibt es die Tag- und Nachtgleiche, wo sich oft gewisse Sachen abzeichnen und entscheiden, und das Ganze, also die Befreiung vom Jakob und der Fluch, der los wird, oder hat so jetzt mal in der Gewalt gesehen, verkrampft sich alles in ihm, und er kann sich nicht wehren. Das ist ja ein Grund, warum er so geplagt wird, oder?
Genau.
Also das wird angekündigt, oder? Und zwar, auch in der Rauhnacht geht der Fabio, eben der Anführer von den Zigeuner, geht an so einen Kraftpunkt, und das ist ein Punkt, wo 8 Wege zusammenlaufen, und der hat verschiedenste Visionen und Prophezeiungen, und eine geht Jakob aneinander, die er ihm ankündigt, und er sagt: Los Jakob, wenn wir wieder kommen nächstes Jahr, dann wirst du ein anderer Mensch sein. Dann wirst du mit geraden Rücken kommen, und das wird ganz viel mit dir passieren, und er hat dann noch eine Kralle einmal bekommen, von einem Hahn, der im Feuer innen gehärtet war, wo ihm mitgeliert und wo ihm auch prophezeit hat, irgendwann wirst du die brauchen, irgendwann wirst du die richtige Funktion haben. Oder mit dieser Ahnung, nachher, das ist ja schon bevor der Brand so untergeschoben werden von diesem Hof, irgendwie weiss man, aha, jetzt dreht sich, jetzt wendet sich das ganze Blatt. Und er kann die Demütigung, er kann das, sich dann widersetzen.
Eben, es wird sehr schön eingeleitet, Eva.
Also ich finde, ja, wobei er tut ja nicht Demütig an seiner Person erreichen. Es geht ja wirklich, es geht um die Liebe zu dem Mädchen. Und ganz, ganz ergreifend finde ich die Szene, wo der Vergewaltigung vorausgeht. Das ist so eine beklemmende Stimmung. Jeder weiß, was jetzt denn wird passieren. Die Grosseltern, also die Eltern vom Bauer, wissen, dass ihr Sohn ein Böser ist. Der Jakob sagt es, weil er hat mit den Kühen geredet. Und sie reagieren nicht. Die Frau vom Bauer hockt in dieser Kille, weiss, ihr Mann ist daheim mit dem Mädchen. Und sie kann sich fast nicht, sie kann nicht zulassen, was der Pfarrer sagt. Sie ist total in dieser Kille rein, ist eine Stimmung. Alle Beteiligten von dieser Familie wissen genau, daheim geht etwas ganz und gar nicht gut. Es ist klar, sie müssen gar nicht dabei sein, sie erleben es quasi in ihren Gedanken. Und sie lassen alle zu, sie lassen alle geschehen. Und der Einzige, der Jakob, der ist auf dem Nachbarsbauernhof, der merkt, mit der Silvia, jetzt ist nicht gut. Und der kommt zu rennen, weil er hält es nicht aus. Und einfach, wie das beschrieben ist, wie das Wissen um die Verderbtheit von dem Bauern, um das Unrecht, das wird passieren und die Gewalt, die dann meinte, wir da werden es wissen und die lähmende Blockade nicht können reagieren. Niemand sagt etwas, niemand stellt sich in meinen Weg. Bis auf den Jakob, der das dann ganz, ganz konsequent und sehr unorthodox macht.
Und es ist eine totale Befreiung, auch für den Leser, weil er endlich eben irgendwie sich wehrt und die Blockade kann abschütteln. Und das Ganze, also es ist, die ganze Szene ist extrem eindrücklich, aber halt auch einfach so mit schrillen Farben und dramatisch. Oder?
Es ist doch,
kommt rein und ist jetzt mit im Akt und man sieht an der Sehne Rücken von dem Vater und der sagt nur mal, hau ab, Idiot, oder? Und nachher, wo er nachher...
Und es ist der Wendepunkt in seinem Leben. Also, es tut sich dramatisch verändern. Also, er macht eine ganze Verwandlung durch und ich möchte vielleicht jetzt nachher so ein bisschen auf seine Verwandlung in dem Wald, was er jetzt alles erfahrt, noch sprechen kommen. Aber eben, das ist eigentlich so der Wendepunkt.
Ja, aber nicht nur für den Jakob, es ist für die ganze Familie ein Wendepunkt. Weil die Familie, der Rest der Familie, die vom Kielengang heimkommt, die sehen dann den blutigen Bauer vor dem Bauernhof liegen, weil er ist dem Jakob ja noch nah, ohne sein bestes Stück, das noch da abgefetzt worden ist. Völlig eine Blutspur durch die Stube bis raus. Das ganze Dorf kommt zusammen, alle sehen, alle können es mit eigenen Augen sehen, was da passiert ist, können sich auch ausmalen, wie es zu dem gekommen ist und wer jetzt fehlt. Und die Bäuerin reagiert im ersten Moment überhaupt nicht schockiert, sondern ist so fast ein bisschen beruhigt, dass der Spuck ein Ende hat. Also das eigene schlechte Gewissen, stellvertretend für das schlechte Gewissen von sowohl den Eltern vom Seifriedbauer wie auch der Frau vom Seifriedbauer, der Jakob hat müssen anstehen und das richten. Und einzig seine Söhne, die sich ein Denkverbot auferlegen, nicht nur ein Redeverbot, sondern fast ein Denkverbot, was ihr Vater da postet hat, aber auch an denen geht es nicht ganz vorbei. Dass der Jakob wirklich der Held ist, dass Jakob sie eigentlich auch ein Stück weit erlöst hat von dieser Lähmung, die sie alle nämlich gehabt haben.
Und gleichzeitig das Dorf kommt überhaupt nicht weiter. Oder die einzigen, die weiterkommen, sind die Grosseltern. Oder die tun ihren Sohn, die sie enterben. Die sind die einzigen. Und die anderen, ist einfach, also da passiert auch nicht viel. Oder das wird, da wird hämisch darüber gelacht, das wird genüsslich weitererzählt. Aber die natürlich sich befreien, ist natürlich eben die Silvia und natürlich der Jakob.
Eben, Grosseltern sind ja vorgehend so beschrieben, dass also die Grossmutter die Mut nimmt. Es gibt ja verschiedene Varianten von dem Mut, oder? Je nachdem, ob sie zufrieden ist oder unzufrieden. Oder sonst, der Grossvater, der sagt dann, die Bauernregeln, Weisheiten. Das ist so alles, was die zwei vorher irgendwie vor sich lassen. Und dann scheint das also ganze Ereigniskette, also die Grosseltern, dann raffen sich nochmal zusammen und finden, ja nein, so geht's nicht. Also das scheint doch einiges auszulösen. Möchte ich aber doch noch schnell auf die, was passiert nachher? Also jetzt wird es vielleicht fast ein bisschen, jetzt wird es wirklich ein Märchen eigentlich. Aber eben, was passiert nachher? Er flüchtet im Wald, angeschossen von seinem Vater. Ist am Tod nah?
Ja, im ersten Moment hat man natürlich das Gefühl, es ist jetzt so eine Art Nahtod-Delirium-Traum-Erlebnis, das man da zu lesen bekommt. Man weiß es auch nicht, wie es wirklich ist. Tatsache ist, dass dem Jakob so vorkommt, als würde seine Grossmutter treffen, seine Liebliche. Er weiss es halt sofort, dass die Frau, dass seine Grossmutter ist, noch bevor er sie sieht, spürt er das. Und die Geschichte wäre dann die, dass die Grossmutter im Wald geflüchtet ist, nachdem ihre Sohn, ihre Tochter, ja auch immer, jedenfalls die Eltern von Jakob ums Leben gekommen sind. Und mit dem Jakob von diesen Eltern, also vor dem Tod von den Eltern, hat man den Jakob wollen quasi wegnehmen von den Eltern. Man hat wollen dem Jakob ein sesshaftes Christenleben ermöglichen, im guten Glauben, dass das für sein Seelenheil wichtig ist, hat man ihm wollen seine Eltern wegnehmen. Die Mutter hat sich so derart gewehrt gegen die beiden Polizisten, die da gekommen sind, das Kind einpacken, dass man sie hat verschiessen. Und der Vater, der hat dann sein Elend im Alkohol ersoffen und in einem fulminanten Schluss seinem Leben ein Ende gesetzt und gleichzeitig auch am Nigel nach einem neuen Auto vom Bürgermeister, um so ein Zeichen setzen, wie man mit ihm umgegangen ist, weil es Unrecht ihm widerfahren ist. Und die Grossmutter, die hat dann aus Angst vor der Rache vom Gesetz in die Wälder verkrochen und man hat sie tot geglaubt. Und
sie pflegt ihn dort, er ist ja angeschossen und sie erzählt ihm die Geschichte, die Großmutter, und sie gibt ihm noch die eine oder andere Weisheit mit auf den Weg. Zum Beispiel können sie ihm noch das Geheimnis von der Frauen verraten.
Und das war nicht der schönste Teil.
Ja, so ein Bilder vom Schamanentum, sehr spirituell. Also sie tun zum Beispiel in die Kunst vom Taubad einreihen, oder? Das ist etwas, müsste sehr kraftspendend sein, wenn man vor dem Sonnenaufgang in die Tau geht baden. Also es ist ein bisschen dick aufgeregt. Ja, das Geheimnis ist noch interessant. Ja, das hat natürlich auch sehr spannend gefunden. Aber so rückblickend finde ich, ist gleich ein bisschen banal.
Wir verraten es jetzt natürlich nicht.
Wenn wir es nicht verraten.
Das Geheimnis von der Frau.
Der kann sich gar nicht zurückhalten, das Geheimnis zu verraten.
Nein, ich sage jetzt nichts. Also, es ist ja sehr eine langwierige Passage, wo man auch als Leser dann zwischendurch mal Konzentration verliert, weil man nicht so empfänglich ist wie so ein bisschen.
Also, du hast kein überlesen. Du hast von lauter Ignoranz gar nicht gemerkt, um was es dort geht.
Im Geheimnis von der Frau?
Ja. Zum Beispiel?
Er ist aber vielleicht noch nicht bereit für das Geheimnis.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich habe gerade ein bisschen eine Scheibe dort durch. Das ist so wichtig, dass...
ja. Ja, nein, also, ich meine, guter Grund, um es nochmal zu lesen. Nein, er macht...
Seit du das Geheimnis erfahren hast, hat sich wirklich einiges verändert in deinem Leben.
Also bei mir auch.
Ich kann es überlesen.
Ja, gut.
Ja, darum bleibst du jetzt eben stehen.
Sehr gut. Jetzt ernsthaft. Nochmal zur Geschichte zurückzukommen. Er erfährt seine Geschichte, wo er herkommt, dass er halt ein Zigeunerkind ist. Geht aber, bleibt nicht bei seiner Großmutter, sondern entschließt sich schlussendlich wieder zurückzugehen.
Was ich vielleicht mal muss sagen, oder? Also, die Grossmutter irgendwie, was eben um Silvia geht, fragt dann eben, ja, was für, also, oft gab es ja liebend in dem Namen, was für einen Namen würdest du ihr geben, oder? Und er sagt, er geht spontan Milchblume, das ist ja, also, die Güter haben anscheinend das Penicillin hergestellt, mit so Käse, was sie irgendwie, feucht vergraben haben. Und das gibt dann dem Buch nachher auch den Titel, oder? Und genau. Der Milchblume, das Penicillin, hat ihm ja mal das Leben gerettet.
Genau. Und ja, er entschließt sich doch wieder aus dem Wald auszugehen, weg von seiner Mutter. Also wird er so ein bisschen wieder verstoßen von seiner Großmutter oder von seinem Traum mit dem Wald. Er genießt und stellt sich jetzt dem Dorf. Man hat wirklich das Gefühl, eigentlich alles hat sich verändert. Und das Ganze endet natürlich im schönen Happy End mit der Silvia. Ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich habe es eigentlich schön gefunden. Also ich finde ein bisschen kitschig darf es sein.
Nicht gegen das Happy End. Also es gibt sehr gute Hollywood-Filme, auf ein schönes Happy End, wo schöne Filme sind.
Ja. Also.
Ja, oder auch nicht Hollywood-Filme, oder auch nicht Hollywood-Bücher. Oh. Also, es ist doch jetzt einfach, auf das ist da rausgelaufen. Abgesehen davon muss ich vielleicht jetzt an dieser Stelle noch erwähnen, Metamorphose hat ja auch die Silvia durchgemacht. Sie kommt nach dem Überfall von ihrem Vater, geht sie am Teich, wäscht sich, schrubbt sich fast hautblutig, zum wegwäschen. Und kommt nachher nur mit einem Tuch bekleidet, kommt sie zurück auf den Hof, weil das ganze Dorf versammelt ist, weil der halb verblühte Bauer dort liegt. Und sie kommt mit so einer Würde und als erwachsene, gereifte Frau, kommt die kleine Silvia, kommt wirklich als neue, sie ist auch wie neu geboren, ein bisschen unsanft, aber ich glaube, in ihrem Inneren hat sich auch einiges verändert und sie kommt sehr majestätisch daher, niemand stellt sich ihr in den Weg, man wagt es nicht, sie etwas zu fragen und sie läuft schnurstracks in die Kammer von Jakob und bezieht dort ihr neues Quartier. Und sie redet nicht mit den anderen Leuten, man lässt sie auch in Ruhe. Sie hat sich auch so ein bisschen ausgeklinkt aus dem kleinen Volk, aus dieser Dorfgemeinschaft. Also sie hat den Schritt ganz klar gemacht und auch für andere erkennbar, dass sie jetzt noch jemand anders steht.
als Bekenntnis zu Jakob.
Was ich wirklich noch wichtig finde im Buch, ist der Aspekt mit den Zigeunern. Es ist ja ein Zigeunerbuch und der Autor, jetzt laut Google, ich glaube, der hat sein erstes Buch jetzt ausschließlich über Zigeunerkultur geschrieben. Und da geht's jetzt, und das ist ja im Buch so ein bisschen im Gegensatz zu der einfachen, bürgerlichen, introvertierten Zigeuner, oder, die umziehen mit Wagen, die vielleicht auch so ein bisschen Produkte haben, die man noch nicht so kennt, die weltoffen sind, die in die Welt rausgehen, die zurückkommen, die das Zeug einfach kaufen, die Händler und so. Und das ist ja noch ein schöner Gegensatz zu heute, oder, mit der ganzen Roma-Problematik und wo man eher davon ausgeht, dass Zigeuner halt kulturell ein bisschen zurückgeblieben sind, ist ja da, trifft ja gerade das Gegenteil ein. Also sind eher so die Intellektuellen, die Gebildeten. Die Leute haben eher Angst, die haben aber auch Respekt, aber die haben sie auch gerne im Dorf. Sie sind so ein Exoten und sie bringen die grosse Welt ins kleine Dorf hinein.
Ja, das ist natürlich die Schilderung vom Autor und der Perspektive vom Autor. Also die Fahrenden sind natürlich immer die Gejagten und die Plagenden und die Leute im Rang gewesen, und das kommt man auch hier mit über sie aus der Sicht der Bauern. Also für sie ist es eine Bereicherung, aber niemand wagt zu sagen, und die werden auch ausgenutzt und denen wird allerhand Zeug mit denen angehängt.
Oder? Ja. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass in der Zeit von dem Jahrhundert als Zigeuner, jetzt reisen schon alle und kommen rum und jeder ist mobil, aber in dieser Zeit sind es wirklich Zigeuner gewesen, die am meisten rumgekommen sind und am meisten von der Welt gesehen haben.
In den 50er Jahren.
Im Vergleich jetzt zu den Bauern, also zu den sehr ländlichen Bauern. Also
in den 50er? Ja, schon. Also im Vergleich zu den Bauern, aber
in den 50er, ja. Nein, fragt doch, wie sind deine Grosseltern rumgekommen? Meine Grosseltern sind gar nicht rumgekommen.
Ich habe mich auch nicht gross, aber ja.
Im Vergleich jetzt zu denen, die wahrscheinlich da immer international umgezogen sind, Schweiz, Österreich, Deutschland, Südeuropa.
Ja, die haben natürlich eine Tradition gehabt, aber man ist natürlich...
Und ist für eine Randbemerkung, wäre da zufälligerweise einiges, ist ja so, dass sie eigentlich gar nicht haben wollen, Fahrende sein, aber man hätte nie sesshaft sein, oder? Die haben ja sehr lange, sie haben die im Balkan rum gesehen, und dann sind sie vom Krieg vertrieben worden, und sie sind also reiche Leute gekommen, mit Rössern, und sie haben sehr schnell das Neid erregt, oder? Und sie haben nachher über hunderte von Jahren, sie sind eigentlich auf der Flucht gesehen, oder? Also in der Schweiz so über hunderte von Jahren ist der Landjäger, hat da, wie sie gehabt, so die rausjagen, und wie wieder Heugsfall die Gefangenen und
ja. Und ja, es gibt ganz viele verschiedenste fahrende Völker, also.
Und jetzt aber abgesehen davon...
Wo alle die gemeinsame Sprache haben, oder? Also die reden alle gleich, also die verstehen einander.
Aber jetzt mal abgesehen davon, was ich finde, der kritische oder der tragische Aspekt ist ja schlussendlich auch das Schicksal von dem Jakob. Also das ist ein Sinnbild von eines von diesen Kindern der Straße.
Kinder der Landstraße
von mir aus, wo wir wahrscheinlich noch im guten Glauben mit mir etwas Gutes den Eltern weggelassen haben, was zum Tod von zwei Erwachsenen geführt hat und zu einem extrem unangenehmen Leben, wenigstens die ersten 22 Jahre von einem Kind oder von einem jungen Mann.
Ja, das ist doch immer das Problem, also meine, das können wir vielleicht auf eine andere Diskussion, aber es ist immer das gleiche Problem mit Aussenseitenvölkern, die man nicht kennt. Stellt man immer unser moralisches Urteil, die Kinder, oder, das kann man schön begründen, die Kinder, die haben es dreckig und kalt und die haben kein nichts und so und nimmt dann lieber den Zigeuner weg und tut seine Familie, das ist besser, oder? Und alle können das nachvollziehen mit ihrem moralischen Bewusstsein. Dass es falsch ist, das wissen wir im Nachhinein, aber ja, kann man jetzt den Vorwurf so... Also, nee, ich tue das ganz klar verurteilen, aber ich meine... Ich glaube nicht, dass sich einer irgendeiner Schuld bewusst war.
Nein, aber in dem Buch wird das so reflektiert. Oder ich habe jetzt mal auf der Ebene vom Buch gesehen. Oder, also die meisten, also viele merken das schon am Anfang, denken, dass irgendwo ist das ein Unrecht, wenn man Kind die Eltern wegnimmt. Und durch das Ereignis haben alle, selbst die Haupttäter, irgendwie ein schlechtes Gefühl. Oder?
Ja, ja.
Also der Pfarrer wie der Bürgermeister haben irgendwie das drückt sie. Oder? und die wissen, da ist etwas nicht gut gelaufen. Sie können sich aber noch so ein bisschen bequem verstecken und sagen, wir haben ja im Rahmen des Gesetzes agiert und so, oder? Aber es hat den Leuten jetzt wahrgenommen, ob das in den 20er, 30er Jahren so gewesen ist, denken wir, das können wir jetzt nicht mehr beantworten.
Wir kommen zu der Schlussrunde. Ich habe da noch so ein Zitat für die Schlussrunde. Zitat vom Autor. Wenn ich ein Buch lese, wünsche ich mir, dass es sprachlich schön ist, mich inhaltlich etwas lehrt und im besten Fall auch reifer macht beim Lesen. Ist euch so auch gegangen mit seinem Buch Milchblume?
Ja, ich würde sagen, also unterhaltsam ist es auf alle Fälle gewesen. Mich lehrt vielleicht weniger, als dass es mich wieder ein bisschen aufrüttelt und mir auch mich zurücksetzen und mir vorstellen, ich habe viel an meine Großeltern gedacht, 50er Jahre, also respektive, da sind meine Eltern ja schon auf der Welt gewesen, wie ist das echt dann gewesen, wie haben sie das erlebt? Die sind nicht in einem kleinen, puren Dorf aufgewacht, aber trotzdem, so rein von, wie ist das in der Schweiz gewesen dann? Ich habe ein sehr schönes Buch gefunden, ich finde es sehr angenehme Länge auch. Ja, das ist eines, was ich sicher würde weiterempfehlen und weiter verschenken.
Ich finde es ein bisschen höherer Anspruch. Ich habe das Zitat weggelesen vom Autor, also ein Buch, das den lehren soll. Also ich finde, in erster Linie lese ich zum gut unterhalten werden. Und wenn die Unterhaltung gut ist, klar, dann nimmt man auch etwas mit und dann bleibt es ein bisschen hängen und darüber diskutieren und dann bleibt etwas haften. Aber ein speziell lehrreich oder sprachlich speziell interessant habe ich es jetzt persönlich nicht gefunden. Aber ich empfehle es sicher allen, die sich auch mal wollen, ein bisschen auf ihre, wie soll ich sagen, so 50er Jahre besinnen und die Zeit, wo es halt noch ein bisschen anders war als heute.
Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Buch wäre für Liebende, wo man davon offenbar ein bisschen das Buch vorlesen, vielleicht so ein bisschen wie die zweite Stelle, wo man sich ein bisschen unterdrückt, ein bisschen zensuriert, wo sich eher ein bisschen absteckend werden in so einer Phase, in einer sehr euphorischen Phase. Für mich ist aber auch das Buch, das ich heute empfehlen würde, das so ein bisschen auf eine Reise für eine Insel, für eine Leseinsel, für dort so in eine Welt abzutauchen, die irgendwie noch nicht weit zurückliegt, aber es ist etwas Zeitloses, oder?
Ich schließe mich dem an, also ich finde eben, wie ich schon gesagt habe, es ist ein Märli, ich habe noch 10 Sekunden, es ist ein Märli, ein wunderbares und ich empfehle es sehr gerne weiter, alle. Und kommt wieder in 4 Wochen, gibt es wieder Leseohr.